und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Leni, neben mir sitzt Janina.
Hello.
Und wir sind heute hier mit Pia Schellhammer, unserer grünen Fraktionsvorsitzenden aus der Landtagsfraktion. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin Pia, 40 Jahre alt und inzwischen Fraktionsvorsitzende, dritte Wahlperiode im Landtag und komme aus dem rheinhessischen Oppenheim.
Sehr schön. Ich freue mich auf unsere heutige Folge. Aber bevor wir thematisch einsteigen, geht's wie immer mit unserer Schnellfragerunde los. Was machst du morgens zuerst? Kaffee, Yoga oder Zeitung lesen?
Kaffee und aufs Handy schauen.
Und da dann alle News abgreifen.
Genau.
Wenn du nicht in die Politik gegangen wärst, was wärst du geworden?
Mein ursprünglicher Berufswunsch war tatsächlich Schreinerin, weil ich sehr mit meinem Großvater schon Möbel gebaut habe. Und dann wollte ich Journalistin werden, als dann doch in Richtung Abi ging. Genau.
Und wo ist deine Lieblingsstadt in Rheinland-Pfalz, abgesehen von Mainz?
Natürlich Oppenheim. Oppenheim hat jetzt 800 Jahre Feier, 800 Jahre Stadtrechte. Oppenheim ist die schönste Stadt von ganz Rheinland-Pfalz.
Naja. Das lassen wir einfach so stehen. Handy oder Notizbuch, wie organisierst du deinen Alltag?
Tatsächlich mit dem Tablet. Also ich arbeite komplett papierlos und alles geht bei mir, alle Unterlagen, alle Mails geht über das Tablet.
Immer alles überall dabei?
Ja.
Und wenn du einen Tag mit irgendjemandem tauschen könntest, egal ob Politik oder nicht, wer wäre das dann?
Ich glaube, ich würde dann mal bei einem Bäcker arbeiten, weil ich kann überhaupt nicht backen und vielleicht lerne ich es dann.
Ich habe in der Bäckerei gearbeitet, ich habe auch nicht gebacken, ich habe nur verkauft.
Okay, gut. Ich würde dann gerne backen lernen.
Dann steigen wir doch direkt mal ein. Und zwar, wir haben es ja jetzt schon erwähnt und du ja auch, du bist Fraktionsvorsitzende. Was bedeutet das denn für dich?
Tatsächlich ist es eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung. Wir sind eine regierungstragende Fraktion in einer Dreierkoalition. Das bedeutet auch viel politische Abstimmung, viel politische Koordination und dann nach draußen hin auch diese Ergebnisse auch rüberzubringen und auch die politischen Themen voranzubringen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Aufgabe, aber es ist gefühlt ein 24-Stunden-Job.
Und wie hat sich deine Sicht auf Politik verändert, seit du Fraktionsvorsitzende oder seit du insgesamt Landtagsabgeordnete geworden bist?
Ich glaube tatsächlich, viele Dinge stellt man sich vorher schwarz oder weiß vor und dass es doch viele, viele verschiedene Schattierungen von Grau eher ist und viele, viele Gründe für etwas sprechen, aber auch dagegen. Also diese ganze Abwägung, die hinter Entscheidungen steht, wie komplex die Dinge sind, wie komplex die Zusammenhänge und wie schwierig auch solche Meinungsbildungsprozesse sein können. Ich glaube, da habe ich sehr, sehr viel Respekt vor anderen Meinungen auch gelernt durch die hauptamtliche Politik.
Wahrscheinlich auch einfach, wenn man in der Koalition arbeitet beziehungsweise praktisch Politik betreibt, ist das mit Schwarz-Weiß wahrscheinlich auch schwierig.
Tatsächlich lernt man dadurch, sich auch sehr in die anderen rein zu versetzen. Also was treibt jetzt die SPD um, was treibt die FDP um, um auch zu verstehen, wo deren Schwierigkeiten oder Wünsche oder Notwendigkeiten liegen. Das ist auch, man hört ja den anderen zu, um zu verstehen und um zusammenzuarbeiten. Das ist anders als im Wahlkampf. Da hört man einander zu, um sozusagen Gegensätze eher herauszuarbeiten. Und ich finde das eigentlich sehr angenehm, diese Perspektive auch zu haben.
Hattest du denn oder hast du auch noch ein politisches Vorbild, was dich inspiriert hat, vielleicht überhaupt in die Politik zu gehen oder wohin du dich jetzt entwickelt hast oder so?
Da gibt's eigentlich weniger eine konkrete Person. Was ich immer bewundernswert finde, ist, wenn Menschen in der Politik oder auch wirklich, die weit gekommen sind, sich ihre Nahbarkeit behalten haben. Also auch man das Gefühl hat, man kann einfach mit denen losbabbeln. So, das habe ich mir auch fest vorgenommen.
Wo wir gerade beim Bewundern sind, hast du ein Gesetz oder eine Tatsache, auf die du besonders stolz bist, die sich in der letzten Wahlperiode so ergeben hat?
Tatsächlich habe ich in der letzten Wahlperiode den Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz mit reformiert. Das war ein Gesetz, an dem ich 2,5 Jahre gearbeitet habe und wir haben den Verfassungsschutz auf komplett neue Füße gestellt. Ich glaube, das ist alles vor dem Hintergrund auch der rechtsextremen Bedrohung, die wir haben, total wichtig gewesen, dass auch der Verfassungsschutz auch im digitalen Raum mehr sehen kann. Und da war ich dann sehr stolz. Das war viel Detailarbeit und ja, das Ergebnis kann sich dann auch sehen lassen.
Sehr cool. Wie würdest du denn generell deinen politischen Stil beschreiben?
Sehr teamorientiert und auch pragmatisch. Das, glaube ich, sind die beiden Dinge. Und für mich ist auch immer wichtig, den Sinn dahinter zu sehen. Also zu sehen, okay, was macht das tatsächlich mit den Menschen, wenn wir das Gesetz in die eine oder andere Richtung formulieren, und immer sozusagen das langfristige Ziel dahinter zu sehen. Und wenn es dann ein kleiner Schritt ist, dann ist es immer noch in die richtige Richtung.
Wir hatten vor einigen Wochen unsere Landesdelegiertenversammlung zur Listenaufstellung für die nächste Landtagswahl im März 2026. Du hast dich auf Platz zwei kandidiert. Und was ist deine Motivation dahinter, oder warum Platz zwei?
Tatsächlich haben wir eine wahnsinnig tolle Spitzenkandidatin mit Katrin Eder, die auf Platz 1 kandidiert hat. Und unsere Integrationsministerin Katharina Binz hat auf Platz 3 kandidiert. Und ich habe auf Platz 2, also auf einem offenen, nicht quotierten Platz kandidiert. Erstmal ist es ein sehr, sehr feministischer Ansatz, dass wir mit drei Frauen auch in diese Landtagswahl gehen. Und es ist nicht nur sozusagen nach außen hin auch eine Botschaft, gerade in einer Zeit, in der sehr, sehr viele Männer in der Politik sind. Wenn man sich alleine die BroKo in Berlin anschaut, machen wir das als Grüne anders, und wir machen es auch hier in Rheinland-Pfalz anders. Und auch abzubilden, dass wir tagtäglich sehr gut miteinander zusammenarbeiten, die beiden Ministerinnen und ich als Fraktionsvorsitzende. Tatsächlich sind wir ein sehr, sehr gutes Team, und wir wollten einfach auch das auch in die Partei hinein zeigen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass das auch auf dem Parteitag so angenommen wurde. Und für mich als Fraktionsvorsitzende war klar, ich spiele tagtäglich hier eine herausfordernde Rolle, und ich will das natürlich auch bei der Landesliste.
Was willst du denn in der nächsten Wahlperiode erreichen? Oder hast du da irgendwie Themen, auf die du auf jeden Fall setzen möchtest?
Für mich ist ganz wichtig, Rheinland-Pfalz vor so einem Rückschritt zu bewahren. Ich glaube, wir sehen alle, was jetzt gerade in Berlin passiert und was passiert, wenn die Grünen nicht mehr mitregieren. Das sehen wir auch in Hessen. Und ich will Rheinland-Pfalz vor allen Dingen vor diesem Rückschritt zu bewahren. Wir haben noch viele Schritte nach vorne zu gehen, auch was gesellschaftliche Vielfalt, was Gleichstellung anbelangt. Aber auch, das spiegelt sich ja dann auch wieder in der Bildungspolitik, in anderen Bereichen. Aber auch Klimaschutz ist halt ein Marathon und ist nicht Kurzstrecke. Und wir haben jetzt gerade unser Landesklimaschutzgesetz reformiert. Wir wollen 2040 klimaneutral werden, und da müssen wir natürlich am Ball bleiben. Deswegen braucht es uns in der nächsten Wahlperiode, und das ist so das übergeordnete Ziel, von dem sich dann alles ableitet.
Wir sind ja gerade so ein bisschen thematisch eingestiegen, machen wir da direkt weiter beim Thema Kommunalfinanzen. Warum sind die im Moment so ein großes Thema, und was steckt dahinter?
Eigentlich sind die schon lange in Rheinland-Pfalz ein großes Thema, sie sind jetzt aber auch bundesweit ein Thema, weil viele Kommunen auch in anderen Bundesländern vor finanziellen Schwierigkeiten stehen. Das hat etwas mit zu tun, dass die Sozialkosten sehr, sehr gestiegen sind, aber auch die Inflation hat zu einer Teuerung geführt, die Energiepreise. Das heißt, die kommunalen Finanzen auch in Kommunen, die bislang gut aufgestellt waren, sind zu einer Herausforderung geworden. Und deswegen ist es auch endlich bundesweit ein Thema und nicht nur in Bundesländern wie NRW und Rheinland-Pfalz. Und wir müssen auch wirklich ran an das Thema.
Was läuft denn da aus deiner Sicht falsch, beziehungsweise wo siehst du da den Reformbedarf?
Tatsächlich, was das Konnexitätsprinzip anbelangt, dass der Bund, der die Sozialgesetzgebung, also wenn wir über Sozialkosten sprechen, dann ist es der Bund, der die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch der Eingliederungshilfe zum Beispiel vorgibt. Und wenn wir uns den Teuerungsbereich ansehen, dann muss der Bund dann auch eben die finanziellen Spielräume schaffen. Und deswegen haben wir die Forderung, dass da die Umsatzsteuerpunkte auch entsprechend weitergegeben werden an die Kommunen. Das andere ist natürlich, dass wir als Land gucken können, welche Stellschrauben können wir machen. Da haben wir schon einiges gemacht mit der Entschuldung. Wir haben 3 Milliarden Schulden übernommen von den Kommunen, aber auch den KFA mit mehr Geld, den kommunalen Finanzausgleich mit mehr Geld ausgestattet. Und auch über die Förderprogramme etwas bürokratiearmer, also KIPKI zum Beispiel, sehr, sehr direkt für die Kommunen gestaltet. Aber die Kommunen selbst müssen auch was machen. Also es müssen alle drei Ebenen letztendlich ran.
Und was, also, und wie können die Kommunen besser auf Fördermittel zugreifen und diese dann effizient einsetzen? Also was können die Kommunen aktiv tun, um sich besser aufzustellen?
Tatsächlich haben wir viele Förderprogramme, sowohl Bund, Land, teilweise auch europäische Mittel. Das ist natürlich auch viel Bürokratie manchmal verbunden, an diese Fördermittel ranzukommen. Wir haben gesagt, wir wollen zukünftig da anders unsere Förderprogramme aufstellen, sondern mit einer Positivliste. Das heißt, ich kriege ein bestimmtes Budget zugewiesen nach Einwohnerinnenzahl und kann dann schauen, was mache ich mit dem Budget. So haben wir KIPKI aufgestellt für kommunalen Klimaschutz. Und da muss ich gar nicht sozusagen so eine große Hürde nehmen mit einem Antrag und erst auf die Bewilligung großartig warten, sondern ich weiß, ich habe dieses Budget eben vorliegen und ich finde, dahingehend müssen sich unsere Förderprogramme auch verändern, weil was bringt es uns, wenn die Kommunen so klamm sind, dass sie das Personal nicht haben können, um Förderanträge zu bearbeiten? Also ich finde das sozusagen den Ursprung, nämlich die kommunale Finanzausstattung, müssen wir erstmal mehr ausstatten und Förderprogramme so schlank wie möglich gestalten.
Du hattest ja eben auch nochmal den Klimaschutz angesprochen und dass das Ganze ein Marathon ist. Das gilt natürlich ja auch für die Kommunen. Wie können denn die Kommunen sicherstellen, dass die Investitionen, die sie da tätigen, auch langfristig finanzielle Vorteile bringen? Also dass das sie nicht, ich sag's mal überspitzt, ruiniert, weil das ja doch eine sehr große Herausforderung ist.
Tatsächlich. Also gerade im Klimaschutz haben wir ja schon, dass die Projekte sich rentieren auf die lange Sicht. Weshalb wir auch sagen, dass bei der Genehmigung von Haushalten hier auch rentierliche Projekte auch genehmigt werden sollen. Das andere sind die Klimaschutzfolgeanpassungen, die sehr, sehr teuer sind für unsere Kommunen. Und hier müssen auch die entsprechenden Mittel, das werden wir auch, diskutieren wir aktuell auch, was das Sondervermögen anbelangt, da kommen wir noch dazu, dass hier ja auch Klimaschutzfolgeanpassungen vorgenommen werden, Hitzeaktionspläne, Umgestaltung von Plätzen, all das, was sich in der Kommunalpolitik dann konkretisiert. Das wird sehr, sehr teuer für die Kommunen. Aber Klimaschutzmaßnahmen, das heißt auch Energieeinsparungen, aber auch Investitionen in erneuerbare Energien werden sich rentieren. Deswegen werden sie eher die kommunalen Haushalte entlasten.
Und inwiefern kann man jetzt die Bundesebene dafür verantwortlich machen oder zur Verantwortung ziehen? Und siehst du da irgendwelche, also kann das klappen oder ist unsere neue Koalition da nicht so offen für?
Naja, noch halten sie ja an den selbstgesteckten Klimaschutzzielen fest, aber sie unterlegen sie nicht mit Maßnahmen. Und ich habe da große Zweifel, wenn man sich jetzt schon anschaut, dass die Mittel im Klimatransformationsfonds beispielsweise in Gas fließen sollen, dass es tatsächlich in Klimaschutz Projekte auch wirklich fließt oder auch bei den Kommunen ankommt. Das eine ist, Ziele sich zu stecken, das andere ist auch Maßnahmen davon abzuleiten und da habe ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen.
Vor allem nicht nur welche, die Greenwashing im Endeffekt
genau.
sind.
Ja.
Gibt es denn Ansätze aus anderen Bundesländern oder vielleicht sogar anderen Ländern, wo du sagst, da könnten wir mal draufschauen oder da könnte man sich mal was von abknipsen?
Tatsächlich finde ich, so wie wir mit Kipki agiert haben, mit den ganz konkreten Maßnahmen, dass wir sie auch zu 100% gefördert haben, sind wir schon sehr, sehr weit vorne. Das habe ich in keinem anderen Bundesland so deutlich miterlebt. Wo wir möglicherweise noch besser werden können, ist bei der Bürgerbeteiligung, bei der Energiewende. Da schwebt uns vor, ein Bürgerbeteiligungsgesetz zu schreiben, wie in anderen Bundesländern auch, dass tatsächlich sowohl die Kommunen als auch die BürgerInnen noch viel, viel konkreter bei der Energiewende partizipieren können. Da sind andere Bundesländer schon weiter.
Kommen wir auf Sondervermögen zu sprechen. Was genau ist das? Warum brauchen wir das? Und warum war das so eine große Herausforderung für unsere neue Regierung?
Ja, wir Grüne haben ja schon in der letzten Wahlperiode immer wieder gesagt, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um zu investieren, mehr Geld in die Hand nehmen müssen, als es unser Haushalt ermöglicht. Das gilt übrigens nicht nur für die Bundesebene, sondern auch hier in Rheinland-Pfalz. Wir sehen ja, wo die marode Infrastruktur existiert und wo auch der Putz von den Wänden in den Schulen bröckelt und dass wir da mehr Geld in die Hand nehmen müssen, war für uns kein Geheimnis und dass das in den Rahmenbedingungen, die uns die Schuldenbremse gibt, nicht möglich ist, war auch eigentlich klar. Wir wurden aber im Bundestagswahlkampf dafür verlacht, dass wir mehr Geld gefordert haben und haben dieses Sondervermögen, um sozusagen die Möglichkeit zu investieren, abseits der Schuldenbremse schon vorher für notwendig erachtet. Es hat dann keinen Tag gedauert nach der Bundestagswahl, da hat es dann auch Friedrich Merz gerafft und uns erstmal in die Lage dann gebracht, dass eine Zweidrittelmehrheit halt nur mit uns Grünen möglich war im noch bestehenden Bundestags, im Zusammensetzen des Bundestags. Ich finde es aber absolut richtig, dass wir da die Verantwortung nach vorne gesetzt haben und gesagt haben, wir machen den Weg frei für das Sondervermögen. Wir wollen aber auch, dass ein Anteil des Sondervermögens an die Kommunen und die Länder fließt. Und das sind 100 Milliarden, die eben an die Länder fließen. Und für Rheinland-Pfalz bedeutet das 4,8 Milliarden auf 12 Jahre, also ein ganz schöner Batzen. Und wir sind aktuell dabei zu gucken, wie setzen wir es hier in Rheinland-Pfalz um und wollen natürlich auch sicherstellen, dass wir Grüne da ein Wörtchen mitreden.
Das heißt, es wäre auch möglich, dass dieses Sondervermögen weiter an die Kommunen geleitet wird und diese auch davon profitieren dann.
Tatsächlich ist es aktuell die konkrete Diskussion, wie viel von diesen 4,8 Milliarden an die Kommunen weitergeleitet werden Und unter welchen Bedingungen? Also ich sage auch mal so, ich will schon sicherstellen, dass es in vernünftige Maßnahmen fließt, also auch ganz viel energetische Sanierung. Also wenn ich in die ganzen kommunalen Gebäude denke, Rathäuser, Schulen, Kitas, da erreicht man schon einiges mit energetischer Sanierung und hat auch gleichzeitig den Mehrwert, dass diese Räume für die Menschen, die dort drinnen sind, angenehmer sind. Aber da sind wir aktuell noch in Verhandlungen. Wir gehen aber davon aus, dass wir im Herbst dieses Gesetzgebungsverfahren starten, damit wir diese Wahlperiode auch noch fertig werden. Der Bund ist ja auch gerade noch parallel dran und wird das wohl im September, Oktober so rum, wird da auch das Verfahren abgeschlossen sein. Und dann wollen wir tatsächlich Flöcke einschlagen, damit das Geld in den nächsten 12 Jahren gut investiert wird.
Dieses Sondervermögen, das hat ja, also ist auf Kritik gestoßen wegen, wir machen so viele Schulden und also Schulden machen ist immer schlimm. Was entgegnest du diesen Vorwürfen oder dieser Kritik?
Naja, also eine marode Infrastruktur sind auch Schulden für die nächste Generation und unterlassener Klimaschutz sind auch quasi Schulden für die nächste Generation. Und sozusagen an der Schuldenbremse festzuhalten, bedeutet, dass wir einfach langsam unser Land zerbröseln lassen. Und deswegen sind die Schuldenbremsen-Ultras, bei mir beißen die auf Granit und sie sind auch inzwischen ja auch in der parlamentarischen Minderheit oder gar nicht mehr im Parlament.
Du hast es zwar eben angesprochen, dass es alles noch in der Planung ist, aber wofür sollen die Mittel denn eingesetzt werden, vielleicht bestmöglich oder wie wir als Grüne es uns auch vorstellen würden?
Tatsächlich sollen sie, unseres Erachtens, das haben wir ja soweit auch schon grün intern auch auf Landesebene diskutiert und sprechen gerade mit unseren Koalitionspartnern drüber, dass sozusagen sie das gesellschaftliche Miteinander, also auch die soziale Infrastruktur stärken sollen. Also wenn es auch um Sportstätten geht zum Beispiel, da ist ja auch der Kitt unserer Gesellschaft letztendlich zu finden. Aber auch Bildungsinfrastruktur und das alles natürlich unter Klimaschutz Aspekten. Das soll alles berücksichtigt werden. Also die Standards, die wir auch im Schulgebäudebau vorhaben, dass die geachtet werden. Also das sind so die Prämissen, die für uns wichtig sind, wohin die Mittel fließen sollen.
Kannst du da schon was auf Bundesebene zu sagen? Oder ist das alles noch so, schauen wir mal, was sie sich ausdenken?
Also tatsächlich liegt der Gesetzentwurf schon vor und ist dort in der parlamentarischen Befassung, der auch schon bestimmte Bereiche, auch die Gesundheitsinfrastruktur umfasst und uns aber relativ viel Spielräume als Länder lässt, wie wir das dann ausgestalten können. Aber halt die thematischen Bereiche sind definiert und da Bildungsinfrastruktur, auch Digitalisierung, Krankenhäuser und solche Themen sind auch dort enthalten.
Und löst das Sondervermögen jetzt plötzlich alle unsere politischen Probleme oder hättest du da schon andere Vorschläge?
Schön wäre es, dann wären wir ja nach 12 Jahren fertig und könnten sagen, so, jetzt haben wir hier das Land, in dem Milch und Honig fließen. Nein, so ganz wird es nicht sein. Ich denke auch, dass das Sondervermögen an sich nicht reicht. Wir brauchen meiner Ansicht nach einen Rheinland-Pfalz-Fonds, weil wir auch noch die Möglichkeiten haben als Land und die Neuverschuldung. Also es wurde ja auch mit dem Sondervermögen gleichzeitig die Möglichkeit angepasst, dass die Länder sich auch zusätzlich verschulden können. Ich sehe bestimmte Bereiche, und das kann ich natürlich erst abschließend sagen, wenn das Gesetz beschlossen ist, die nicht abgedeckt sind. Zum Beispiel die Transformation in der Wirtschaft. Und wir haben ja gerade in Rheinland-Pfalz insbesondere eine mittelständische Wirtschaft, die sehr, sehr viel aber auch investieren muss, um klimaneutral zu werden. Und ich sehe, dass andere Bundesländer haben schon solche Transformationsfonds. Die haben aber oft was wie Stahl und Kohle, also Stahlindustrie oder Kohleabbauregionen. Und die haben dann sozusagen einen Bereich, der sozusagen in diesen Transformationsfonds andockt. Ich sehe, dass bei uns die Transformation des Mittelstandes sehr, sehr viel Investitionen braucht. Und da reicht das Sondervermögen meiner Meinung nach nicht aus. Und deswegen brauchen wir noch einen Rheinland-Pfalz-Fonds, um diese Transformation hinzubekommen und dafür die Mittel der Neuverschuldung. Aber das ist eine Sache für die nächste Wahlperiode. Dafür können wir auch in den Wahlkampf ziehen.
Das ist schon eine super Überleitung direkt zu unserem nächsten Themenblock. Dann schauen wir doch mal in die Zukunft. Wo steht denn Rheinland-Pfalz in 5 Jahren, denkst du?
Also wenn es meiner idealen Vorstellung nachgeht, immer, sind wir auf dem idealen Pfad, um 2040 klimaneutral zu werden. Wir haben tatsächlich im Windkraftbereich den Zubau nochmal stärker. Also wir haben ja schon die Genehmigung beschleunigt, aber die Anlagen müssen jetzt endlich auch gebaut werden. Wir schaffen es im Solarbereich, nicht nur die PV-Freiflächen und Dächer zu bestücken, sondern haben Anlagen, Agri-PV-Anlagen, also das heißt Agrarflächen, die gleichzeitig auch Photovoltaik sind. Wir haben Floating-PV, möglicherweise auf Seen, die auch mit der Verschattung auch vielleicht für Flora und Fauna in dem Gewässer vorteilhaft sind. Das heißt, wir sind bei der Energiewende auch technologisch einen Schritt weitergekommen, haben genügend Speicherkapazitäten in Rheinland-Pfalz und unserem Wald geht's besser, weil wir tatsächlich auch die Gesundheit der Bäume auch mit Wasserbinden im Wald nach vorne gebracht haben, geringere Waldbrandgefahr. Das heißt, wir sind einen großen Schritt weiter für ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz. Und auf der anderen Seite sind dann in 5 Jahren idealerweise keine Nazis mehr in Parlamenten. Mhm. Das ist, wir müssen ja darauf hinarbeiten. Also es kann ja nicht sein, dass es jetzt ein Dauerzustand ist und dass tatsächlich nicht mehr Dinge in Frage gestellt werden wie CSDs. Ich war jetzt gerade Samstag in Bingen auf dem CSD, da hat sich zum ersten Mal eine Gegendemo angemeldet. Also solche Undinge, dass sich tatsächlich so ein Rollback abzeichnet, das haben wir dann auch erfolgreich verhindert und sprechen wieder über zielführende Dinge und nicht so ein Blödsinn.
Wir haben jetzt auch erfolgreich verhindert, dass Joachim Paul als Oberbürgermeisterkandidat antreten darf.
Sehr gut.
Da sieht man, es kann klappen, wenn man sich für die richtigen Dinge einsetzt.
Und Nios ist abgestellt.
Gibt es denn ein großes Herzensprojekt, das du unbedingt umsetzen möchtest?
Tatsächlich ist das eine, die Kommunalreform, das ist nicht so ein sexy Thema, weil wir haben eine sehr kleinteilige Kommunalstruktur in Rheinland-Pfalz. Kein anderes Bundesland hat so eine kleinteilige Kommunalstruktur und wir werden davon abhängig auch einen Fachkräftemangel bekommen in den Kommunalverwaltungen, weil wir einfach so, und das ist für euch als kreisfreie Stadt jetzt nicht so irgendwie interessant, ja, ihr seid relativ groß auch von der Verwaltung, aber wenn man sich kleine Ortsgemeinden und kleine Landkreise anschaut, dann ist das nicht so zukunftsfähig und das andere ist das Wahlalter mit 16.
Ja, wenn wir schon von den jungen Leuten sprechen, heute die Übergänge, es ist wunderschön, Pia, also es ist grandios. genau, wenn wir uns jetzt mal zurück erinnern an die Bundestagswahl, da war ja relativ erschreckend, wie gerade junge Menschen gewählt haben, sehr viel AfD auch dabei. Wie hast du denn vielleicht vorher einmal jetzt im Wahlkampf junge Menschen zu erreichen und zu sagen, hier, wir sind definitiv die bessere Wahl oder grundsätzlich vielleicht auch demokratische Parteien wäre ja schon mal ein guter Anfang, sind eine bessere Wahl, aber auch generell junge Menschen wieder für die Politik zu begeistern?
Ja, große Frage. Also das eine ist tatsächlich, aber da bin ich ja schon unterwegs, aber kann man immer natürlich noch besser werden, halt tatsächlich im digitalen Raum auch unterwegs zu sein und da auch in Austausch zu treten, also nicht nur sozusagen selbst Dinge dort zu posten, sondern auch dann im Austausch zu sein. Das andere ist tatsächlich die Lebensrealitäten von jungen Menschen und deren Zukunftssorgen, aber auch Zukunftswünsche ernst zu nehmen. Ich habe wahrgenommen, dass wir oft in der Politik sehr defizitär über junge Menschen sprechen. Also in dem Ganzen, ich mache ja auch Digitalpolitik bei uns und dann geht es immer darum, wie können wir junge Menschen davor bewahren. Ja, junge Menschen sollen sich auch im digitalen Raum so bewegen können, dass sie sozusagen kein Gewalt und Hass und Mobbing und so weiter ausgesetzt werden. Aber zum anderen stecken ja auch ganz viele Chancen. Also wie viel Kreativität kann ich auch durch bestimmte Anwendungen, digitale Anwendungen auch nach außen bringen? Kann ich selbst Musik machen, ganz einfach von zu Hause aus? Das heißt auch jungen Menschen diesen ganzen Möglichkeiten auch des digitalen Raums zu zeigen und ihnen auch diese Möglichkeiten zu eröffnen. Also ich glaube, da haben wir eine große Herausforderung, die Lebensrealitäten von jungen Menschen mehr zu sehen und ihre Zukunftswünsche auch ernst zu nehmen.
Siehst du auch irgendwo die Verbindung dann zur Bildung, politische Bildung in Schulen etc.?
Absolut. Also tatsächlich, wenn ich davon spreche, es wurde zu wenig investiert in der Vergangenheit, dann ist der Bildungsbereich ein ganz großer. Und wie viel Wertschätzung manchmal der Bildung auch entgegengebracht wird, sehen wir an manchen Schulgebäuden. Ja, aber auch zu schauen, wie können wir Lehrkräfte besser unterstützen, auch mit multiprofessionellen Teams, dass auch Sozialarbeit, Schulpsychologie auch in den Schulen da ist, dass wir Arbeit sozusagen direkt auch an den Kindern, Förderung direkt an den Kindern orientieren und nicht sozusagen so nach Schema F. Und da glaube ich, wurde zu wenig Augenmerk drauf gerichtet, insgesamt in der Gesellschaft. Und ich finde es dann auch gut, wenn wir jetzt mehr nach jungen Menschen schauen.
Und wenn du so persönlich auf die nächsten Monate und das nächste Jahr, dann noch gute halbe Jahr schaust, wo kriegst du deine Motivation her? Und was gibt es, ein Hobby oder eine Leidenschaft, die dir hilft, den Kopf irgendwie freizukriegen? Oder ist jetzt die nächsten 8 Monate Vollstoff nur noch Wahlkampf?
Ja, es ist nur noch Vollstoff und Wahlkampf. Aber auch dafür braucht man ja Motivation. Und das sind, und auch Orte, wo man sich so erholen kann ein bisschen. Aber tatsächlich merke ich, ich bin total motiviert. Das klingt jetzt super kitschig, weil ich weiß, für was ich das mache. Also ich bin halt da auch irgendwie Überzeugungstäterin. Also es gibt halt Gründe, warum wir hier alle sitzen und uns für grüne Politik engagieren. Und das ist halt nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Es geht halt auch mal, der Gegenwind ist halt auch mal da. Und das haben wir jetzt halt auch schon gemerkt. Das eine ist, ich weiß, warum ich das tue. Das andere ist, die wahnsinnig tollen Menschen, mit denen ich gemeinsam engagiert sein kann. Also das ist wirklich tatsächlich mit den Menschen, mit denen ich auf Landesebene zusammenarbeiten kann, mit Katrin und Katharina, aber auch vor Ort so viele tolle Mitglieder und so viele tolle neue Mitglieder und die sich vor Ort engagieren. Ich bin einfach da voller Demut und Dankbarkeit, dass so viele tolle Menschen sich mit engagieren. Und wenn ich abschalten möchte, dann ist das tatsächlich bei mir im Garten. Also ganz einfach, wenn es da summt und brummt. Oder ich mache einfach laut die Musik an und dann kann ich auch gut abschalten.
Das heißt aber, mehrheitlich freust du dich auf den Wahlkampf.
Wahlkampf ist immer so eine, ja, also ich finde halt immer, es ist manchmal dann so eine intellektuelle Beleidigung, weil dann alles so zugespitzt und platt ist. Also dann wirklich so alles, diese Aufgeregtheit, und dann wird wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben, gefühlt, ein neues Thema und es passiert was und alle regen sich auf. Also es ist nicht so eine Zeit, in der man politisch arbeiten kann im Sinne von Dinge nach vorne bringen kann, sondern man ist ständig sozusagen im Kampfmodus. Und man ist auch für so, und dann passieren Dinge, dass irgendwie mal ein Flyer nicht rechtzeitig ausgeliefert wurde und dann ärgert man sich, weil das die Leute demotiviert und so. Also so Wahlkampf gehört dazu, ja, und da ist man auch mit dem Adrenalin drauf, aber ich mag es lieber, dieses alltägliche politische Geschäft, Gesetze nach vorne zu bringen, Anträge nach vorne zu bringen, sich Themen tiefergehend zu widmen. Aber auf geht's in den Wahlkampf.
Wie läuft das denn während des Wahlkampfs mit dem parlamentarischen Geschäft? Also passiert da noch was im Landtag oder ruht das jetzt auch für 8 Monate?
Nee, also tatsächlich haben wir noch so viele Gesetze in der Pipeline. Also Sondervermögen ist eine Sache. Das andere ist, wir wollen nochmal eine Finanzspritze an die Kommunen. Wir werden nochmal 600 Millionen in die Hand nehmen, um nochmal jetzt gerade der ärgsten Finanznot etwas entgegenzusetzen. Da wird auch was bei euch ankommen. Wie viel kann ich euch noch nicht sagen, aber wir sind gerade dran.
Oh, sehr schön, freue ich mich.
Genau, also es gibt dann nochmal eine Finanzspritze und das muss halt auch noch alles durchs Parlament. In der Regel wird so ab Februar, also wir wählen am 22. März und dann werden die letzten Ausschüsse und auch die letzte Plenarsitzung so im Februar sein, weil dann ist halt auch wirklich, dann sind halt alle unterwegs im Land und so. Das heißt, da werden dann die letzten Prozesse abgeschlossen sein und das ist dann auch okay.
Also bis dahin ist die Doppelbelastung schon groß genug.
Ja, aber das ist man dann halt irgendwann nach 14 Jahren im Parlament auch gewohnt.
Stimmt. Ja. Wir haben eben kurz über Joachim Paul und seine AfD-Kandidatur geredet. Wir haben jetzt auch in Koblenz OB-Wahl im September, wenn eigentlich die Bundestagswahl gewesen wäre. Und da tritt auch ein AfD-Kandidat an. Und da habe ich mal eine, weiß ich nicht, da doch eher persönliche Frage, aber wie stehst du zum AfD-Verbot? Oder siehst du da Möglichkeiten in der Zukunft, dass das noch kommt? Oder ist es eher schwierig?
Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir ein AfD-Verbotsverfahren brauchen. Weil die AfD ist ganz klar der parlamentarische Arm der extremen Rechten und der gewaltbereiten extremen Rechten. Die Verbindungen sind auch hergestellt, auch teilweise über Mitarbeitende. Und ich habe das Verbotsverfahren von NPD 2 verfolgt. Damals war ich schon im Parlament und konnte auch die Unterlagen einsehen, die Rheinland-Pfalz damals beigetragen hat. Und ich weiß, wie lange das dauert, bis man solche Unterlagen zusammengestellt hat. Das heißt, ein AfD-Verbotsverfahren anzustoßen über die Verfassungsorgane, also entweder über die Länderkammer, über den Bundesrat oder im Bundestag, ist gar nicht so leicht. Das heißt, es braucht vorher auch eine Zeit, in der gesammelt werden muss. Und ich bin der Überzeugung, dass wir deswegen eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe brauchen, die jetzt anfängt zu sammeln. Das heißt, das zu clustern, was die Sicherheitsbehörden liefern, um dann eben den Antrag zu stellen und nach Karlsruhe zu gehen. Und dann ist natürlich die Frage, kriegt man ein Verbot hin oder kriegt man den Nachweis der Verfassungswidrigkeit hin, wenn wir in Anführungszeichen nur den Nachweis der Verfassungswidrigkeit hinbekommen, dann kann man aber immerhin die finanzielle Unterstützung der Partei, aber auch der Stiftung streichen auf dieser Grundlage und hat auch einen wichtigen Schritt, weil ich will nicht, dass sie dieses ganze,
diese Arbeit, die sie machen, auch aus den Parlamenten heraus, machen sie nur, um gegen die Demokratie zu arbeiten. Und das Geld, das sie als Partei haben, setzen sie nur ein, um gegen die Demokratie zu arbeiten. Und das muss einfach ein Ende haben, dass sie diese Strukturen haben, diese finanziellen Mittel. Deswegen bin ich absolut davon überzeugt und halte es für einen fatalen Fehler, wenn das weiter rausgezögert wird.
Was könnten wir denn jetzt im Wahlkampf vielleicht tun, um der AfD den Wind aus den Segeln ein bisschen zu nehmen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und weiterhin auch für gesellschaftliche Vielfalt, für Integration, für Miteinander, auch für Geflüchtete, für eine vielfältige, inklusive Gesellschaft zu kämpfen und für die Energiewende, für Klimaschutz. Das heißt einfach, sich nicht unterkriegen lassen und da Allianzen zu schmieden mit Menschen in der Gesellschaft, mit zivilgesellschaftlichen Gruppen, die das auch so sehen und zu wissen, dass die gesellschaftliche Mehrheit immer noch eine andere ist und das sollte auch einfach so bleiben und das Ziel muss sein, dass diese Nazis wieder aus dem Parlament rausfliegen.
Eine gute Freundin von mir hatte eine Idee und die habe ich schon mit Karl Bernhard auch mal so halb angesprochen, nämlich, dass sobald eine Partei als extrem, also jetzt links oder rechts ist erstmal egal, aber sobald die als extrem eingestuft wird, dass dann automatisch so ein Verbotsverfahren angestoßen wird. Das ist jetzt für die AfD leider viel zu spät, aber so zukünftig wäre das mal so eine Idee, die sie in den Raum gestellt hat.
So ein Automatismus, dass man sozusagen prüft, ob hinreichend Vorfälle vorliegen, dass ein Verbot, ich könnte mal so eine standardisierte Überprüfung machen, so ein standardisiertes Verbotsverfahren sozusagen, also die Überprüfung liegt ja vor dem Verbotsverfahren, das anzustoßen, weil es gibt, also da muss man auch dazu sagen, es gibt auf europäischer Ebene eine Hürde. Beim EuGH ist es so, dass ein Verbotsverfahren nur standhält, wenn die Partei tatsächlich in der Lage wäre, die Demokratie zu zerstören. Das war bei der griechischen Morgenröte so und die war so bei 25% in den Umfragen. Das heißt, NPD, die rumgedümpelt ist, irgendwie so um die 2% oder der dritte Weg, also Parteien, bei denen ich jetzt auch sagen würde, dass der dritte Weg ganz klar verfassungswidrig ist, finde ich den ganzen Aufwand. Also ne, wenn ich jetzt überlege, ich habe da meine Sicherheitsbehörden, die dann halt irgendwie 1,5 Jahre nichts anders machen, als sozusagen auf dieses Verbotsverfahren hin zu arbeiten, finde ich halt sozusagen, also so eine 1%-Partei und hoffentlich bleiben alle rechtsextremen Parteien einfach so in dieser Range, ja. Halt bei der AfD leider aktuell anders, ist halt immer, muss man auch gucken, wie zielführend ist es.
Das kann ich hier gerne weitergeben, aber sie hört den Podcast sowieso. Das
Grüße. Gute Ideen.
Gut, es ist jetzt nicht so eine lange Folge geworden, aber ich finde, es war trotzdem sehr informativ und sehr aufschlussreich. Wir haben viel gelernt über Sondervermögen und über Kommunalfinanzen und wo unsere grünen Ideen dahinter stecken. Es freut mich sehr, dass du bei uns zu Gast warst.
Gerne.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder.
Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg beim Wahlkampf und noch bei deinen Vorhaben im Landtag. Genau, wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Bis dann.
Sehr, sehr gerne.
Ciao. Tschüss.